DW Menschen und Märkte.
Die Corona-Infektionen steigen, die Schulden ebenso. Der Brexit naht, doch seine Form ist noch unklar. Und, das muss man auch erstmal schaffen, mit Musik so viel Geld verdienen, dass man mitten in der konzertfreien Corona-Zeit einen erfolgreichen Börsengang hinlegen kann. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Die Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank findet diesmal nur online statt. Nicht nur die Form der Veranstaltung, auch die Inhalte sind Corona geschuldet. Nach Schätzungen des IWF werden die öffentlichen Schulden wegen der Pandemie auf ein Rekordniveau steigen. Das aber sollte kein Land davon abhalten, seine Wirtschaft mit Hilfspaketen am Laufen zu halten. Arthur Landwehr berichtet.
Pull the plug too early and then we can see serious self-inflicted harm.
Wenn wir den Stecker zu früh ziehen, dann werden wir schweren, selbstverschuldeten Schaden sehen. So die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Kristalina Georgieva, bei der virtuellen Herbsttagung. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie seien schlimm, aber eben doch nicht so dramatisch, wie man befürchtet hatte. Viel Geld, sehr schnell, um die Märkte zu stützen, habe sein Werk getan. Und es würde weiter gebraucht.
These lifelines, such as credit guarantees, wage subsidies, they're likely to remain critical for some time.
Diese Rettungsleinen wie Kreditgarantien oder Gehaltszuschüsse werden noch für einige Zeit ganz entscheidend sein. Die großen Industrienationen haben selbst dieses Geld für die Ärmeren, springt der IWF ein. Insgesamt 81 Länder haben Kredite vom Fonds bekommen und die Finanzminister der G20-Staaten haben im Rahmen der Tagung beschlossen, die Rückzahlung für weitere 6 Monate zu stunden. Wenn sie jetzt ihre Schulden bezahlen, haben sie kein Geld für die Gesundheitsversorgung. So David Malpass, Präsident der Weltbank, der entwicklungspolitischen Partnerorganisation des IWF. Schulden werden das ganz große Problem werden. Weltweit geht Kristalina Georgieva davon aus, dass der Schuldenberg 100% der gesamten Wirtschaftsleistung erreichen wird. Ein Dilemma.
Countries are doing the right thing. They're boosting spending to fight the crisis and secure the recovery. Addressing this issue over the medium term will be critical.
Die Länder tun ja das Richtige. Sie geben mehr aus, um den Aufschwung zu schaffen. Aber mittelfristig muss das angegangen werden. Und immer wieder macht das Wort vom Schuldenerlass die Runde, ohne dass es eine Antwort darauf gäbe, wer das bezahlt. IWF und Weltbank fordern auch, einen möglichen Impfstoff so schnell wie möglich in armen Ländern zu verteilen, denn das Virus könne nicht lokal besiegt werden, nur weltweit, und nur so sei der wirtschaftliche Aufschwung zu sichern. Der IWF nutzt die Erfahrungen der Pandemie auch dafür, für zukünftiges wirtschaftliches Handeln zu forschen. Wir müssen dafür sorgen, dass nach der Krise nicht einfach weitergemacht wird, sagt Georgieva.
A crisis is an opportunity. Our research shows that.
Eine Krise ist auch eine Chance. Unsere Forschung zeigt, dass öffentliche Investitionen, insbesondere in grüne Projekte und digitale Infrastruktur, alles verändern können. Nur braucht es dafür auch eine bestens ausgebildete junge Generation, aber die steht gerade vor verschlossenen Türen. Bildung geht zurück.
Learning goes backward, which has a huge future cost.
Kristalina Georgieva spricht sogar von einer verlorenen Generation, die drohe. Als Folge drohten höhere Arbeitslosigkeit und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wachsende Armut.
Causing sharply higher unemployment, rising poverty for the first time after decades and the risk of a lost generation in low-income countries.
IWF und Weltbank versprechen mit ihren Mitteln, gemeinsam die Folgen der Krise abzufedern. Aber es sei auch die Aufgabe der Industrienationen, jetzt weiterzumachen und die Wirtschaft mit viel Geld zu stützen.
Im Gegensatz zu den Spitzen von IWF und Weltbank treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute und morgen persönlich in Brüssel, trotz der in ganz Europa steigenden Infektionszahlen. Auch bei diesem Treffen wird vor allem über den Umgang mit der Pandemie gesprochen werden. Aber es gibt auch noch andere Themen, zum Beispiel den Brexit. Schon vergessen? Hier drängt langsam die Zeit, wenn ein Austritt Großbritanniens ohne Handelsvertrag zum Jahresanfang vermieden werden soll. Die EU glaubt zumindest, dass eine Einigung mit der von Boris Johnson geführten britischen Regierung noch möglich ist, trotz zahlreicher offener Fragen. Ralf Siener aus Brüssel.
Noch ist ungeklärt, ob und inwieweit Großbritannien bereit ist, die Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards der EU anzuerkennen, um auch vom kommenden Jahr an einen zoll- und quotenfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt zu bekommen mit seinen 450 Millionen Verbrauchern. Ungeklärt ist auf der anderen Seite auch, ob die Nordsee-Anrainerstaaten der EU sich in Zukunft mit geringeren Fischfangquoten in den britischen Hoheitsgewässern begnügen, damit ein Freihandelsvertrag mit den Briten zustande kommt. Denn Boris Johnson will mehr Fisch für seine Fischer. Das Europäische Parlament verlangt, dass bereits Ende dieses Monats ein Vertragstext vorliegt, der dann ja auch noch in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt werden muss, zum Beispiel in das Irisch-Gälische und ins Maltesische, und zwar in einer juristisch einwandfreien Qualität, damit kurz vor Weihnachten das Europäische und das britische Parlament über die Annahme des Abkommens entscheiden kann. Sollte es keinen Freihandelsvertrag mit Großbritannien geben, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen, auch für die EU. So hat zum Beispiel der tschechische Skoda-Konzern fast sämtliche seiner Fahrzeugtypen in Großbritannien zugelassen und stünde vor großen Problemen, weil diese Fahrzeuge ihre Typzulassung ab Januar verlieren würden. Auch 2000 Medikamente in der EU sind über Großbritannien zugelassen. Im Fall eines No-Deal müssten beide Seiten also einen Not-Deal abschließen, um die schlimmsten Auswirkungen und absolutes Chaos an den Grenzen zu verhindern.
Für viele Mitarbeiter der deutschen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof wird es jetzt ernst. Der ohnehin angeschlagene Konzern war in der Corona-Krise noch mehr in Schieflage geraten und musste Insolvenz anmelden. Anfang Oktober gelang die Einigung mit den Gläubigern. Jetzt hat die Schließung von Filialen begonnen. 41 Kaufhäuser werden geschlossen, tausende Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Hoffnung ist, so das Überleben der verbliebenen rund 130 Kaufhäuser zu sichern. Denise Friese aus Essen.
Emotional auch für mich. Ne? Quasi die Ausbildung hier gemacht und seit 43 Jahren hier hingegangen, die Tür benutzt und dann auf einmal ist Feierabend.
Der Kaufhof in Essen ist leergeräumt. Gabriele Luxa kann nach Hause gehen. Das Warenhaus in der Essener Innenstadt bleibt für immer geschlossen. So geht es spätestens nach diesem Wochenende über 2000 Beschäftigten von Galeria Karstadt-Kaufhof, zum Beispiel in Hamburg, Fulda und München. Im Januar müssen weitere 500 gehen, dann werden die letzten Filialen geschlossen. Galeria Karstadt-Kaufhof schließt bundesweit insgesamt 41 Standorte. Viele der Mitarbeiter, die gehen, müssen wechseln für 6 Monate in eine Transfergesellschaft. Sie werden dort weitergebildet und hoffen, in einen neuen Job vermittelt zu werden. So wie der 50-jährige Michael Hartmann, der auch Jahrzehnte im Essener Kaufhof beschäftigt war.
Für den Arbeitsmarkt eigentlich ist man zu alt und zu teuer. Weil erstmal unter Wert verkaufen möchte man sich ja nicht. Man möchte irgendwo annähernd an dem Gehalt bleiben, was man hatte. Und wenn man dann so teilweise hört, 10,50 Euro, 11,50 Euro, 12,50 Euro die Stunde, möchte man ja auch nicht unbedingt annehmen.
Die Chancen auf einen festen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung seien regional sehr unterschiedlich, sagt Orhan Akman von Verdi. Und durch die Corona-Pandemie sei der Einzelhandel zusätzlich geschwächt. Jetzt gehe es aber auch darum, für die Mitarbeiter in den 130 Filialen, die erhalten bleiben, zu kämpfen. Ein Tarifvertrag steht bereits und es ist jetzt festgelegt, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer besser mit eingebunden werden, sagt Orhan Akman.
Wir erwarten, dass der Tarifvertrag zügig umgesetzt wird, die Menschen auf der Fläche befragt werden, woran es denn hapert, wie man das Unternehmen nach vorne bringen kann, wie man dezentralisieren kann und quasi so viel Wissen, Fachwissen der Beschäftigten einfach nicht links liegen lässt, sondern sie in dem Konzept einbezieht.
Den Mitarbeitern zuhören und ihr Know-how vor Ort nutzen, sei das große Pfund und müsse von den Managern endlich umgesetzt werden, sagt auch der Einzelhandelsexperte Hendrik Schröder von der Universität Duisburg-Essen. Die Warenhäuser hätten eine letzte Chance zu überleben, aber der Aufgabenzettel für die Chefs sei lang.
Die Sortimente lokal ausgerichtet, ein gut qualifiziertes Personal, was auch motiviert sein sollte, ist muss eine gute Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre in den großen Häusern geschaffen werden. Die Kunden müssen sich gut orientieren können. Es sollte der Online-Kanal mit den stationären Geschäften gut vernetzt werden. Und eines sollte Karstadt Kaufhof auf keinen Fall machen, sich in irgendwelche Rabattschlachten begeben.
Qualität bei der Ware und guter Service könnten die Kaufhäuser also langfristig retten. Darauf hofft auch Gerhard Löbke. Er ist seit über 40 Jahren Betriebsrat bei Karstadt in Dortmund und darf bleiben. Die Freude darüber hält sich aber in Grenzen, wenn er sieht, wie seine Kollegen aus dem nahegelegenen Kaufhof jetzt gehen müssen.
Das ist praktisch vis-à-vis, dass das da geschlossen wird und die Kollegen dann jetzt in die Transfergesellschaft und anschließend vielleicht in die Arbeitslosigkeit gehen. Das ist schon ein sehr deprimierendes Gefühl und das macht schon sehr traurig. Ich hoffe mal, dass jetzt alles vorbei ist und dass wir nie wieder in solch einer Situation kommen, wie wir sie jetzt gehabt haben. Und ich hoffe, dass da unser Management rausgelernt hat.
Die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hatte bereits seit Jahren Probleme, schwarze Zahlen zu schreiben. Der Corona-Lockdown zwang das Unternehmen nach eigenen Angaben zu einer Insolvenz in Eigenregie. Das Management spricht jetzt von einem Neuanfang. Ohne Schulden sei Karstadt Kaufhof nun besser aufgestellt und habe eine sichere Zukunft.
Denise Friese über die Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof. Wer als Musiker sein Geld mit Auftritten verdient, hat es wegen Corona derzeit besonders schwer. Die meisten Konzerte finden gar nicht erst statt und falls doch, dann unter so strengen Auflagen, dass nur wenige Zuschauer teilnehmen können. Aber in der Musikwelt ist es wie im restlichen Leben. Nicht alle haben dieselben Probleme and the winner takes it all. Die koreanische Popband BTS zum Beispiel ist bei Teenagern auf der ganzen Welt so erfolgreich, dass selbst die Pandemie ihrem Geschäft nicht schadet. Ihr Management-Label Big Hit Entertainment hat sich gerade in Seoul an die Börse gewagt. Der Börsengang spülte umgerechnet 800 Millionen Dollar in die Kassen und am Ende des Handelstags war Big Hit Entertainment 7,5 Milliarden Dollar wert. Nicht schlecht für eine Musikfirma in Corona-Zeiten, noch dazu eine, die 80% ihres Umsatzes einer einzigen Boyband verdankt. Viktor Goitka.
7 Jungs mit Schminke, Ohrringen und Jeansjacken. Sie sind der Exportschlager aus Südkorea, die Band BTS. Die Musik, eine Mischung aus Soul, Pop, Rap und R&B. Und der beliebteste Song der Koreaner, Dynamite, ist ein echter Ohrwurm. Jetzt ist das Label der Band Big Hit Entertainment in Südkorea an die Börse gegangen. Das Ganze war ein Riesen-Happening mit Countdown und Konfettikanone.
5, 4, 3, 2, 1, Nullajuschige baramida!
Denn BTS ist ein Welterfolg. Tourneekonzerte sind in Minuten ausgebucht. In den US-Charts belegen sie aktuell Platz 1 und 2. Und neue Musikvideos haben innerhalb von 24 Stunden oft schon mehr als 100 Millionen Klicks, sagt Korea-Experte Sungun Gang von der Uni Bonn.
BTS ist eins der erfolgreichsten Boybands der Geschichte, also nicht nur in Südkorea, sondern auch global.
Und selbst Corona kann der Band kaum etwas anhaben. Zu einem Online-Konzert haben sich am Wochenende nicht etwa 1000 Fans dazugeschaltet, auch nicht 100.000, sondern 1 Million Fans. Die Band ist geschäftstüchtig und verkauft für die Konzerte zum Beispiel auch spezielle LED-Lichter, sagt Experte Sungun Gang.
Das ist jetzt so weit entwickelt worden, dass die Fans zu Hause dieses LED-Licht in der Hand haben können und je nachdem, was für ein Lied gerade da geperformt wird, dieses Licht dann reagiert darauf.
Das US-Wirtschaftsmagazin Fast Company hat die Band deswegen zu einem der 5 innovativsten Unternehmen gekürt, und zwar weltweit. Mit dem Börsengang will die Band ihren Erfolg ausbauen, denn er hat ihnen umgerechnet rund 700 Millionen Euro in die Kassen gespült. Privatanleger sollten aber vorsichtig sein, meint Aktienexperte Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
Das Musikgeschäft ist ein Modegeschäft. Ich meine, wir kennen ja Bands, die ein One-Hit-Wonder sind am Ende, die 1-2 Jahre durchhalten. Ich glaube, so insgesamt kommt das dann eher einer Spende gleich, wenn man die Aktie einer Band oder eines Musikers kauft, als dass man das mit der Geldanlage verwechseln sollte.
Dabei sind Bands an der Börse gar nicht so selten. In Korea sind viele Korea-Pop-Labels am Parkett vertreten und auch die großen Musikfirmen Sony oder Warner Music notieren auf dem Kurszettel. Und stehen selbst in Zeiten des Online-Streamings über Spotify gut da, sagt Musikwirtschaftsexperte Peter Tschmuck von der Universität für Musik in Wien. Denn die Musikriesen haben dem Streamingdienst vor ein paar Jahren ein ziemlich gutes Geschäft angeboten.
Also, wenn du, liebe Spotify, unsere Kataloge benötigst, dann wirst du das leider nicht bezahlen können. Aber wir sind großzügig und wir begnügen uns mit Unternehmensanteilen.
Mit Musik ist also wieder Geld zu machen. Ob die Band BTS allerdings auch an der Börse ein Hit wird, das ist offen. Zu Handelsbeginn in Korea sind die Aktien um 30% in die Höhe geschossen, doch dann schnell richtig abgebröckelt. Ob in Deutschland also der Thomanerchor oder die Ärzte bald an die Börse gehen, das ist mehr als fraglich.
Viktor Goitka war das über den Börsengang der K-Pop-Firma Big Hit Entertainment. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.